Willkommen beim Wirtschaftswunder-Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, in der heutigen Ausgabe des Wirtschaftswunder-Talks haben wir Professor Lars Hochmann zu Gast. Und ich kann euch nur dringend empfehlen, euch diese Folge nicht nur anzuhören, sondern auch einmal anzuschauen. Gestern war bei der Höhle des Löwens ein 83-jähriger Investor. Heute haben wir einen, ich weiß nicht, er sieht etwas über 20 Jahre alt aus, Professor. Er wird älter sein. Lars, ich bin total froh, dass auch in der Forschung neue Menschen, junge Menschen sind, die das Thema, was uns ja alle antreibt, angehen. Und deswegen, ich setze da so auf die Jugend und daher darf ich das auch jetzt zur Begrüßung erwähnen. Du bist Professor für zukunftsfähiges, für nachhaltiges Unternehmertum. Du forschst dazu, du lehrst dazu an der Cusanus Hochschule. Herzlich willkommen, Lars.
Birgit, ich danke dir. Anfang, Mitte 20, das habe ich auch lange Zeit gesagt, als ich mir nicht merken wollte, welches Jahr wir eigentlich haben, so als ich im Studium war. Dann hat sich das irgendwie ein bisschen fortgeführt. Das habe ich dann auch bis Ende 20 immer noch behauptet. Und irgendwann gab es wirklich mal eine Phase, da wusste ich nicht mehr, wie alt ich bin. Aber lass uns darauf einigen. Anfang, Mitte 20, super.
Prima. Lars, ich bin bei LinkedIn auf dich gestoßen, auf einer Veranstaltung der Hannover Messe. Die hast du zusammen mit Almut Rademacher gemacht. Almut war bei uns auch schon im Podcast zum Thema neues Netzwerken, Wertschöpfungsketten, Wertschöpfungsnetzwerke, OWL-Maschinenbau zu gestalten. Und das passt ihr zwei natürlich hervorragend zusammen. Aber was ich gerne mit dir heute mal besprechen möchte, ist das, was uns jetzt so alle umtreibt. Und wir haben ja gerade auch den Wahlkampf, der losgeht, wo es darum geht, werden wir nach der nächsten Bundestagswahl, werden wir so einen großen Wurf bekommen? Werden wir neu denken, neu handeln? Werden wir das, was so den Mittelstand in Deutschland ausmacht, nämlich unsere Kreativität, unsere Visionskraft, unser Anpacken, werden wir das kombinieren können mit den wirklich dringend notwendigen nachhaltigen Themen? Und werden wir das auch in Einklang bringen? Ich finde, das ist jetzt gerade wichtig, auch nicht nur über ökologische Themen zu sprechen, sondern auch über das, was wir jetzt in der Krise erlebt haben, um gesellschaftspolitische Themen. Du beschäftigst dich damit und gib uns doch mal so einen Einblick in deine Arbeit, wie das so, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn du dich diesen Themen widmest in der Forschung?
Grunde genommen ganz einfach. Also es ist eine Frage von spezifischen Gegenständen, die man sich anschaut, ne? Und es ist eine Frage von spezifischen Blickwinkeln, Perspektiven, man könnte sagen Brillen, die ich mir aufsetze, wenn ich mich mit diesen Gegenständen beschäftige. So. Und ich interessiere mich halt für eine bestimmte Form von Unternehmung. Also solche Unternehmen, die Beiträge dazu leisten, gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Und dafür ist halt die Perspektive, also diese Brille, tatsächlich recht wichtig, weil wir in den Wirtschaftswissenschaften in der Regel nur eine haben und das trägt nicht so richtig zum Verstehen bei, beziehungsweise es vernebelt auch so ein bisschen den Blick. Also zum Beispiel in der Annahme, dass Unternehmen nur dafür da wären, dass der Return on Investment stimmt. Ne? So, das ist eine Perspektive, aber es ist eben eine neben vielen anderen. Und dann auch diese anderen zu stellen, also zu fragen, welche Lebensweisen resultieren eigentlich aus Unternehmensstrategien. Ja, Unternehmensstrategien ist eine Formulierung, die mein Doktorvater mal vor mittlerweile 16, 17 Jahren oder so in einem Aufsatz mal getitelt hat. Unternehmensstrategien sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? Also das, was Unternehmen tun, das hat ganz handfeste Konsequenzen für die Art, wie wir als Gesellschaft zusammen sind. Da resultieren Lebensweisen raus. Ne? Es geht um Kulturtechniken, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden, wie wir wohnen, wie wir mobil sind, wie wir miteinander kommunizieren und so weiter und so fort. Das heißt, die Art, wie wir als Gesellschaft beisammen sind, die ist sehr stark geprägt durch das, was Unternehmen tun. Und dann können wir uns natürlich fragen, inwieweit können wir das Tun von Unternehmen nicht auch so begreifen, dass daraus Gesellschaft so befähigt wird, beisammen und miteinander zu sein, dass diese ganzen Krisen, in denen wir uns da bewegen, ne, also die Corona-Pandemie ist ja nur eine, also wenn wir über die Klimakrise reden, über Artensterben, über die Vernichtung von Tierarten, von Pflanzensorten, wenn wir über das Erreichen sozial-ökologischer Kipppunkte reden, aber auch wenn wir über Friedenspolitik reden, wenn wir über Nord-Süd-Gefälle reden, also über Ungleichheit und über Abhängigkeiten auch entlang von Wertschöpfungsketten, also wenn wir über Quasi-Sklaverei, die wir heute nicht mehr so nennen, reden, all diese Dinge, dann geht es bei diesen Unternehmen, die ich interessant finde, eben darum, zu schauen, welche Probleme sind da im Raum und wie können wir mit dem, was wir tun, einen Beitrag leisten, dass flapsig formuliert, es irgendwie besser wird.
Jetzt hast du gerade deinen Doktorvater erwähnt und mit diesem Zitat, muss ich ja sagen, ist das ja schon echt ein Pionier gewesen, diesen Ansatz, also dass man das denkt, dass man es vorausdenkt, was soll denn dieses Angebot sein und womit können wir denn auch damit das Leben und unser Beisammensein auch gestalten, den finde ich großartig. Ich habe das nicht so bislang erlebt in der Lehre. Korrigier mich da bitte, wenn das heutzutage in der BWL Usus ist, dass man diesen Blick darauf hat und auch das kombiniert. Wie ist das denn, wenn wir jetzt mal den Blick in die Lehre werfen, mit was werden dann die Studenten heutzutage in der BWL konfrontiert? Gibt es da auch diesen Blick auf das große Ganze?
Die BWL als so ein geschlossenes Gebilde gibt es nicht. Also ja, es gibt dieses Fach, keine Frage. Aber das ist in sich recht plural, muss man tatsächlich sagen. In vielerlei Hinsicht zumindest plural. Auf einer normativ-politischen Ebene ist eigentlich nicht sonderlich plural, aber sei das mal dahingestellt. Nee, die BWL als solche hat diesen Blick in wenigen Teilen, also überall dort, wo es um Strategie geht. Dort ist sowas natürlich thematisiert und über so Debatten wie Corporate Social Responsibility und sowas ist das auch seit einer Reihe von Jahren im Diskurs vorhanden. Aber die allermeisten meiner Fachkolleginnen und Kollegen, so bei denen hört das Denken am Werktor auf, ne? So, das heißt, alles, was davor passiert, das ist nicht so richtig auf dem Schirm. Und das ist ein Problem doppelter Art. Also nicht nur, weil die Wirkungen von Unternehmen nicht verstanden werden können und deswegen auch nicht verantwortungsvoll gestaltet werden können. Nein, auch die Bedingungen können ja nicht verstanden werden. Also Unternehmen agieren ja nicht im luftleeren Raum. Das sind ja historische Gebilde, eingelassen in gesellschaftliche Verhältnisse, in juristische Verhältnisse, in auch politisch normativ, in moralische Verhältnisse. Also was wir achten oder was wir ächten. So. Und all diese Dinge, die müssten in den Blick kommen, sind aber in der Regel in der BWL ja nicht im Blick. Das hat auch mit einem gegenwärtigen Verständnis von Wissenschaft zu tun. Da ist die Linie eher Richtung Spezialisierung. Ich würde sagen, Überspezialisierung, soweit, dass man in so einer kleinen Nische sprachfähig ist und die Zusammenhänge in den Blick zu nehmen, auch anderen Disziplinen, ja, was die Politologie, was die Soziologie, auch was die VWL an spannenden Ansätzen auch zu liefern hat, im Gespräch miteinander, das ist tatsächlich eher nicht so im Blick. Und so ist auch die Lehre. Und das ist ein Riesenproblem, weil die BWL ist bekanntermaßen das beliebteste oder zumindest das Studienfach, das am meisten von Studierenden im deutschsprachigen Raum gewählt wird. Also eine immense Verantwortung, wenn man sich mal vorstellt, wie Menschen dort, man muss tatsächlich sagen, geunbildet werden. Also ihnen Ideologien als alternativlos angeboten werden. Das ist tatsächlich ein riesiges Problem.
Das ist ein Riesenproblem. Und ich meine, es ist ja mittlerweile so, dass ich auch in den Marketingabteilungen, ich komme aus dem Marketing, deswegen habe ich da den Blick drauf, dass ich in den Marketingabteilungen zunehmend auch anders ausgebildete Menschen befinden. Und da haben sich manche Chefs und manche Unternehmer auch mit schwer getan, das zuzulassen, weil es für die immer klassisch ist, nach dem Motto, wir wollen da BWLer haben. Und jetzt gibt es aber auch die ersten, ich hatte gerade letztens ein Gespräch oder habe ein Gespräch mir angeschaut vom Marketingclub von der Firma Rabenhorst, die Säfte, Rotbäckchen zum Beispiel machen. Und der Geschäftsführer von Rabenhaus hat sich damit am Anfang sehr schwer getan, das hinzunehmen, dass eben im Marketing Ökotrophologen sitzen, Soziologen, alles Mögliche. Und jetzt findet er das eine enorme Bereicherung. Und ich glaube, genau das braucht es auch. Es wäre natürlich schön, wenn dieses, was es da braucht, nicht erst dann im Unternehmen entsteht, sondern und meistens auch aus einer Not heraus, wenn man jetzt mal ehrlich ist, sondern wenn das daraus entsteht, dass sich das eben auch entsprechend in den Hochschulen schon mischt und dass wir da auch einen anderen Begriff daraus kommen. Wofür wirtschaften wir, ne?
Ja, in der BWL ist da tatsächlich eher so eine fixe Vorstellung. Wirtschaft ist im Grunde genommen geldvermittelter Opportunismus. So. Und dann sind, also da geht es dann um effizienten Einsatz von gegebenen Mitteln. Ne? Also Ressourcenallokation ist im Grunde genommen so ein wesentlicher Punkt. Ja, ich kann das total nachvollziehen, dass das auch von Praktikerinnen und Praktikern, dass das unattraktiv in vielerlei Hinsicht geworden ist. Ne? Man kann sich einfach mal fragen, was können denn BWL-Absolventinnen und BWL-Absolventen, was können die denn heute wirklich? Und brauche ich das? Also brauche ich da jemanden, der auf 12 unterschiedliche Arten da irgendeinen Kennzahlenbaum ausrechnen kann? Sind das die Fähigkeiten, die ich brauche? Und da muss man dann vermutlich gerade jetzt, gerade in Deutschland, wenn wir uns da anschauen, was da an Kompetenzen erforderlich sind, also vermutlich nicht. Ne? Vermutlich brauche ich da Kreativität, ich brauche kritisches Denken, ich brauche Menschen, die ich nicht mit der Arbeit, mit der Nase irgendwie so auf die Probleme draufdrücke, sondern die selber losgehen können, sagen können, so da ist ein Problem aus der Perspektive und die das analysieren können, die auch eigene Strategien entwickeln können, um diese Probleme dann zu lösen. Ne? Und das sind alles Fähigkeiten, Fertigkeiten, auch Kenntnisse, die klassischerweise in so einem Mainstream-BWL-Studiengang kein Thema sind. Ne? Also kann ich total nachvollziehen.
Jetzt wirst du es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ich glaube auch, je mehr Menschen darüber überhaupt reden, auch dass wir jetzt darüber reden, das schärft ja schon mal so gerade die Sinne. Das ist auch, glaube ich, das, was wir so erleben, wenn wir uns die Wirtschaftsmagazine anschauen. Es ploppen so ganz viele Begrifflichkeiten hoch. Wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, das darf jetzt in Gottes Namen nicht schon wieder irgendwie so ein Cargo-Kult sein, so nach dem Motto, wir machen jetzt Agile, wir machen jetzt Social Responsibility oder wir machen jetzt Sinnhaftigkeit des Unternehmens. Das muss ernsthaft sein, wirklich sehr, sehr ernsthaft und deswegen wahrscheinlich auch sehr radikal. Wie ist da deine Meinung zu? Was braucht es jetzt, damit wir nach der Krise und vielleicht auch eben, deswegen habe ich jetzt nochmal die Bundestagswahl erwähnt, auch vielleicht mit diesem Bewusstsein, lasst uns doch jetzt mal so einen Plan für die nächsten 10 Jahre machen. Was braucht es jetzt, damit das gelingt?
Ja, es braucht reflektiertes Tun. Also wir haben, und das ist ein eher gesellschaftliches Problem, wir haben das Träumen verlernt in vielerlei Hinsicht. Wir haben total verlernt, uns nach einer anderen Welt zu sehnen. Ja, Zukunft ist für uns eigentlich nichts anderes gesellschaftlich als ja so die Gegenwart mit so ein paar neuen technischen Spirenzchen. So, und dann wirklich mal zu fragen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Das kann jetzt klingt immer so groß, in welcher Welt. Ne? Man kann es ja auch dann auf die eigenen Kontexte überführen. Ne? Wie soll unser Betrieb oder wie soll unser Verein oder wie soll unser Unternehmen, unsere Abteilung oder was auch immer, wie wollen wir da eigentlich zusammen sein und warum? Warum eigentlich? Und deswegen sind diese Debatten um Sinn oder Purpose, also wenn man sie mal ernsthaft führen würde, total überfällig. Also wirklich zu sagen, warum braucht es uns? Das ist so ein ganz zentraler Aspekt, wenn es jetzt darum gehen soll, Wirtschaft irgendwie tatsächlich neu zu denken und anzugehen. Ne? Sich zu fragen, wofür ist die eigene Organisation eigentlich da? Und das eben in Bezug auf eine Zukunft. Und da fehlen uns einfach die Bilder. Wir müssen wieder lernen, stärker auch in Bildern zu denken. Denn sobald ich mir was vorstellen kann, wenn ich es vorstellen kann, kann ich es auch herstellen. So. Und deswegen was brauchen wir? Wir brauchen Fantasieverstärker. Ja? Wir brauchen mehr Geschichten darüber, wie Transformation gelingen kann. Wir brauchen mehr positive Beispiele, dass diese Transformation, über die wir hier reden, nicht ja irgendwie so ein Verbotskram ist oder dass wir irgendwie die Welt irgendwie ärmer machen wollen, ist völliger Quatsch. Also wenn wir über nachhaltiges Wirtschaften reden, dann geht es darum, dass wir diese Welt und unser Zusammenleben, dass wir es reicher machen wollen. Also dass wir all die Dinge, auf die wir heute wie selbstverständlich verzichten, obwohl das völliger Quatsch ist, dass wir lernen, miteinander zu kultivieren, wo das wieder möglich wird. Also machen wir es mal konkret. Ja, wenn wir über die Mobilitätswende zum Beispiel reden, ne, dann ist da so eine gegenwärtig so eine Vorstellung im Raum, ja, wir wollen irgendwie, wir müssen verzichten auf Automobilverkehr oder irgendwie sowas. Ne? Wir können das ja auch mal umdrehen und sagen, warum verzichten wir heute eigentlich darauf, dass Stadt Lebensraum ist? Warum verzichten wir auf unser Leben, wenn da Leute überfahren werden im Straßenverkehr? Warum verzichten wir auf Ruhe, gerade jetzt in dieser starken Homeoffice und digitalen Phase, finde ich, merkt man, dass ich lebe in Hamburg. Ne? Es ist so irre, wie leise diese Stadt auf einmal geworden ist, in Teilen. Ja? So, warum verzichten wir auf all diese Dinge, auf Ruhe, auf gute Luft, auf, darauf sicher von A nach B zu kommen und so weiter. So. Und in diesem Sinne brauchen wir da, denke ich, gesellschaftliche Debatten darüber, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Also nachhaltiges Wirtschaften ist nicht einfach die Gegenwart in Grün. So, ja. Das ist Quatsch.
Dieses Bild mit dem Träumen, das fand ich gerade schon großartig, immer wieder das Träumen zu lernen, das Träumen, bevor man nochmal an so Workshops, die es ja dann allen Teilen gibt in den Unternehmen, Strategie-Workshops, das mal da voranzustellen, zu sagen, wir machen jetzt einen Traum-Workshop. Das würde aber jetzt mal, um bei deinem konkreten Beispiel von der Mobilitätswende zu bleiben, zum Beispiel auch heißen, dass ein, ich sag jetzt mal, Zuliefererindustrie, Zulieferunternehmen von VW, der bislang Autositze gemacht hat, wenn sich jetzt die Mitarbeiter hinsetzen und sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Wie träumen wir uns eigentlich unsere Zukunft? Und dann kommen die darauf, dass sie sagen, hey, es wäre doch total schön, wenn wir Städte hätten. Du hast es gerade auch gesagt, Lebensraum, Stadt. Wenn wir Städte hätten, in denen Fahrräder sind und keine Parkhäuser, wenn auf den Parkhäusern Partys gefeiert wird oder wenn da Rhabarber und Möhren kultiviert werden oder. Dann würde das bedeuten, dass dieses Unternehmen sich ja auch überlegt, hey, was können wir denn, dann ist das noch unser Ziel, dass wir VW beliefern möchten oder möchten wir vielleicht lieber Gazelle beliefern? Gibt es so, und ich glaube, ich bin in der Tat bei dir, wir müssen das so denken. Es gibt auch so ein Beispiel aus dem Hausbau. Es gibt jetzt die Fragen, müssen Häuser immer noch aus Beton sein? Ist es nicht besser, sie sind aus Holz? Und dann muss ich natürlich auch als Hersteller und also auch in der ganzen Wertschöpfungskette, das mal alles in Frage stellen und neu denken. Aber hast du auch schon so Beispiele erlebt, wo Unternehmen dann gesagt haben, ja, wenn wir das wollen und wenn das unser Traum ist, dann machen wir eben jetzt Fahrradsitze statt Autositze, also im übertragenen Sinne.
Solche Transformation hat es ja immer wieder gegeben. Ne? Also gerade ist erstaunlich tatsächlich, also wenn man dann in so Historien von Nokia. Ich glaube, die haben irgendwann mal Toilettenpapier und Gummistiefel oder irgendwie sowas hergestellt. Oder auch Mannesmann. Also wenn man in ganz klassischen Unternehmen hat sowas schon gegeben, also wo auf Krisen entweder gesellschaftlicher Art oder innerhalb von Branchen, wo auf diese Krisen reagiert wurde, indem es zu Neukonfiguration, Neuformulierung von Geschäftsprozessen, aber auch von Geschäftsmodellen gekommen ist. Da bin ich bei dir.
Das gab es ganz häufig. Aber ich meinte jetzt, hast du schon mal ein Unternehmen erlebt, bei dem das aus diesem Traum herausgekommen ist, also aus dieser Vision, dass sie auch anders leben wollen und der Gesellschaft ein anderes kulturelles Angebot machen möchten? Das meine ich jetzt nicht im Sinne von, wir brauchen demnächst keine Schwarz-Weiß-Filme mehr, also müssen wir jetzt auf ein anderes Geschäftsmodell gehen.
Okay, also selbst erlebt habe ich es noch nicht, nein. Selbst erlebt habe ich es noch nicht. Und das ist ja Teil
mit einem Aufruf, wenn das einer von euch schon mal im Unternehmen erlebt hat oder wenn ihr jemanden kennt, der sich damit beschäftigt, meldet euch bei uns.
Ja, unbedingt. Wir brauchen diese Beispiele auch, die ja irgendwo auch Mut machen können, ne? Dass die Welt nicht untergeht, wenn man was anders macht, sondern im Gegenteil, es macht auf einmal viel mehr Spaß auch. Mhm. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurück machen, weil das mit dem Träumen ist das eine. Da kommen dann noch zwei Dinge dazu. Das eine ist, Klarheit auch über die Problemlagen zu bekommen. Also wir reden heute viel zu häufig direkt über Lösungen, haben wir noch gar nicht gesprochen, für welches Problem das eigentlich gut sein soll, und reden dann mit diesen Lösungen aneinander vorbei, weil wir von völlig unterschiedlichen Problemdiagnosen ausgehen. So. Und deswegen ist viel wichtiger, dass wir in so einem ersten Schritt auch mal sagen, was genau sind denn diese Krisen? Krisen sind immer Wahrnehmungsfragen. Ne? Krisen sind nicht objektiv oder sowas. Also, dass etwas zu einer Krise wird. So, das sind immer soziale Konstruktionen. Und dann ist wichtig, aus welcher Perspektive konstruiert wer was und was ist für wen problematisch und so weiter und so fort. So, und da jetzt erstmal Klarheit zu bekommen, was ist denn die Krise der Mobilität? Ist die Krise der Mobilität, dass wir irgendwelche Schadstoffe emittieren, oder ist die Krise der Mobilität Lärm, oder sind es verstopfte Innenstädte? Geht es hier um Flächengerechtigkeit auch? Also wie soll öffentlicher Raum verteilt sein? Geht es um Endlichkeit von fossilen Energieträgern? Geht es um einen Mangel an Teilhabe und so weiter und so fort? Und abhängig davon ist es dann vielleicht sinnvoll, auf Radverkehr zu setzen oder auf Elektromobilität zu setzen oder Verkehr irgendwie umzuleiten oder sonst irgendwie was zu machen. Ne? So, das heißt, wir müssen auch sagen, welche Probleme sind eigentlich im Raum, an denen wir arbeiten wollen. Und dann, das ist dann noch das Dritte neben dem Träumen, was können wir mitbringen? Was bringen wir mit zum Picknick? Ne? Also einfach nur zu sagen, ich will jetzt Fahrräder herstellen oder sonst wie, ist ja das eine. Aber die Frage ist ja auch, sind die technischen Anlagen, die vorhanden sind, ne? Inwieweit können die umgerüstet werden zum Beispiel? Oder inwieweit ist das Know-how, was da ist? Inwieweit kann das auch in anderen Geschäftsmodellen funktionieren? Also es ist dann immer so ein Wechsel aus einerseits, wo will ich hin? Ne? Und auf der anderen Seite auch, wie kann ich das möglich machen? So, das heißt, es ist nicht das reine Träumen, was ja auch schnell naiv werden kann, sondern immer im Wechselspiel aus den herrschenden Bedingungen auch in Bezug auf Kompetenzen.
Ja, ich habe so ein bisschen auch Sorge, dass das so alles so überfrachtet wird. Du hast ja gerade auch gesagt, so, wenn wir dann so die Zukunft planen, auf Zukunft ausrichten, dann gibt es so viele Themen, ne? Also wir müssen uns jetzt um KI kümmern, um Digitalisierung und. Das sind immer so Sachen, wo du als Unternehmer oftmals auch so ein schlechtes Gewissen hast, dass du dich da noch nicht genügend drauf vorbereitet hast, und dann rennst du wieder irgendetwas hinterher und sagst, okay, ich muss das jetzt mal angehen, ich muss jetzt mal die KI in meinen Maschinenraum bringen, anstatt eben dieses Big Picture, dieses große Ganze zu haben. Und das ist das, was ich eingangs meinte, da setze ich so auf den Nachwuchs, auf die jungen Menschen, die einfach sagen, ich will gar nicht mehr so arbeiten, ich möchte auch nicht so leben, also es geht gar nicht nur ums Arbeiten, ich möchte auch nicht so leben, wie das jetzt die Generation der im und nach dem Wirtschaftswunder 1 Geborenen gemacht hat, die ja auch auf vieles verzichtet haben und Raubbau nicht nur mit der Natur, sondern auch ja, wenig Zeit für Familie, für Freizeit, für alles hatten. Das ist ja auch so ein großes Thema, was das angeht. Und wie schätzt du das ein? Ist das jetzt so ein optimistischer Blick von mir auf den, ich sage jetzt mal, Nachwuchs, auf die junge Generation? Oder glaubst du, dass wir diesen Wandel auch noch hinbekommen in der Generation der Unternehmer, die jetzt 30-jähriges Firmenjubiläum feiern?
Ich möchte die nicht gegeneinander ausspielen. Klar ist Nachwuchs, neues Leben ist halt auch irgendwo immer neu anfangen. Ne? Also natürlich ist das mit Hoffnung verbunden, also verbinde auch ich das mit Hoffnung. Ich sehe aber auch, dass aus diesem Drang, sich zu kümmern, so wirklich unternehmerisch im Sinne von auch Verantwortung für etwas zu übernehmen, dass es da auch in anderen Generationen nach wie vor Menschen gibt, die so ticken, ja, und die dann eben auch bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Und
dann die Reset-Taste zu drücken, ne?
Ja, es muss ja nicht gleich Tabula Rasa sein, aber zumindest zu hinterfragen, was tun wir da eigentlich? Ne?
Mhm. Ja. Lars, du hast ein Buch herausgegeben, Economist for Future. Erzähl uns mal ein bisschen was zu diesem Buch und zu dem Gedanken und zu den Menschen, die dort ihre Ideen auch darstellen.
Ja, das hat was mit jungen Menschen zu tun. Ne? Also das... Das kam im Wesentlichen auf den Weg vor Corona, wie es heute heißt. Also inmitten einer Zeit, in der viele Millionen Menschen regelmäßig für konsequente Klimapolitik gestreikt haben, das sie ja nach wie vor auch noch tun, aber halt nicht mehr so eindrucksvolle Bilder entstehen. Also wenn man sich das hier in Hamburg oder in Berlin oder so mal anschaut, es war ja wirklich, war irre, wie so viele Millionen Menschen, die da auf den Straßen waren. Also wo tatsächlich eine junge Generation gesagt hat, irgendwie, ihr raubt uns die Zukunft, ist also irgendwo auch eine Krise liberaler Demokratien gewesen. Ne? Also nach wie vor. Wir wären heute viel freier, wenn wir in den 90er Jahren Wissen um das, was da wissenschaftlicher Common Sense bereits gewesen ist, wenn wir die entsprechenden Konsequenzen gezogen hätten, wären wir heute freier. Ne? So, und mit jedem Tag, mit dem wir das versuchen auszusitzen, werden wir in Zukunft weniger frei sein. Also das ist irgendwo auch eine Krise im liberalen Denken selbst. Also die Geschichtslosigkeit, nicht zu verstehen, dass Zukunft, dass es die halt auch gibt. Und die Frage der Freiheit sich dort ebenfalls stellen wird. Und inmitten dieser Zeit habe ich eine Reihe von spannenden Menschen zusammengebracht und die gefragt, wie schaut ihr eigentlich auf unser eigenes Fach, auf die Wirtschaftswissenschaften? Inwieweit können wir hier mitreden? Also Umweltthemen im weitesten Sinne, ne? Also Fragen nachhaltigen Wirtschaften. So, wie steht's da eigentlich? Was genau können wir beitragen, jenseits davon auf Natur ein Preisschild drauf zu kleben? Ne? Ist da irgendwie noch mehr Substanz? Und haben dann gemerkt, was eigentlich keine neue Erkenntnis war, nee, so richtig toll ist es da irgendwie nicht bestellt um die Zukunftsfähigkeit ökonomischen Denkens. So, und wir brauchen neues ökonomisches Denken, um diese Krisen unserer Zeit in den Griff zu bekommen. Und wir haben zugleich innerhalb der Wirtschaftswissenschaften so ein paar marginalisierte Stimmen, will ich mal sagen, so am Rande des Diskurses, die die Beiträge dazu leisten können, in der Tat. Und dann haben wir uns zusammengerauft und haben eben aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert, was müsste eine Wirtschaftswissenschaft heute leisten, um Antworten geben zu können auf die Krisen unserer Zeit.
So. Du hast das gerade, diese verschiedenen Elemente der Wirtschaftswissenschaften, die da reinspielen. Da muss ich jetzt dran denken, ich habe am Sonntag, war das, glaube ich, im WDR eine Radiosendung gehört, da ging es um die steuerrechtliche Betrachtung von nachhaltigem Wirtschaften. Also ein Landwirt, der sagt, ich mache jetzt weniger, habe weniger Ernte, Ernteverluste, weil es mir aber wichtig ist, dass bestimmte Tierarten hier auf meinen Feldern leben können, einen Lebensraum haben. Das ist mir wichtig, also das ist immer genau bei dem Thema, ich möchte das, ich möchte anders wirtschaften, aber er konnte diesen Verlust des Bodens, den er ja früher immer, was hat er aus dem Hektar Boden rausgeholt, er konnte diesen Verlust gar nicht steuerlich irgendwo darstellen. Und da ist mir das auch nochmal so bewusst geworden, wie komplex das wirklich ist und wie wichtig es ist, dass wir eben diese Themen miteinander vernetzen und uns da alle an den Tisch setzen und darüber reden.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, also dass wir das auf jeden Fall nicht individualisieren, diese Herausforderung. Ne? Also jetzt nicht jedem Einzelnen irgendwie das auf die Schultern legen und sagen, jetzt mach was anders, kümmer dich, unternimm was oder setz auf nachhaltigen Konsum oder sowas. Nee, wir müssen das tatsächlich als eine gesellschaftliche Herausforderung begreifen. Und das heißt halt, wir müssen Institutionen auch gestalten. Ne? Also unsere Institutionen belohnen im Moment vor allen Dingen eigennütziges, egoistisches und auf Zerstörung getrimmtes Verhalten. So. Und dann ist die Frage, wie können wir Institutionen auch so denken, inklusive dann eben auch steuerlichen Fragen, aber Institutionen noch in einem viel weiteren Sinne, wie können wir die so gestalten, dass nachhaltiges Handeln in dem Sinne belohnt wird? Dass man nicht, wenn man jetzt echt schon was tut fürs Gemeinwohl was tut, dass man dann auch noch hinterher der Dumme ist und in die Röhre guckt, ne? Sondern dass man, okay, wie genau können wir das organisiert bekommen? Und das ist nicht nur eine reine Frage von Gutmenschentum oder irgendwie so esoterisches Rumgekuschel und Blumen ins Haar oder sowas. Nee, da geht es wirklich auch um strategische Fragen für sämtliche Unternehmen, strategische Fragen, wo stehen wir in 10 Jahren? Und wenn ich mir anschaue, wie das thematisiert wird, habe ich nicht den Eindruck, dass in der Wirtschaft heute ein grundlegendes Verständnis für die Krisen unserer Zeit vorherrscht.
Ist auch also. Nicht so. Und es ist auch so schade. Wir haben jetzt ja aktuell eine, also wir haben mehrere Krisen, aber wenn wir jetzt mal von der Corona-Krise reden, dann wundert mich das auch, dass diese Zeit jetzt nicht genutzt wird, die wir ja haben und wo wir das jetzt genau erleben, dass wir jetzt nicht über diese Themen diskutieren. Das findet mir also auch in den Medien viel zu wenig statt, weil ich frage mich, wann, also es wird wieder so weggedrückt, ne, so nach dem Motto, soll jetzt erstmal die Politik machen, sollen die doch mal jetzt Pläne machen. Aber warum diskutieren wir das nicht? Warum reden wir nicht darüber, über diese großartigen Studien, wie sich Hamburg erholt, wie das der Natur gut tut, wie das uns Menschen gut tut? Ich habe ja fast das Gefühl, das wird so, man diese positiven Sachen darf man fast gar nicht sagen, weil es ja so viel Elend gibt, was ja auch alles richtig ist. Aber wenn es auch, wenn es Tiere und in der Natur oder auch Menschen gibt, die denen das gerade gut tut, dann ist das doch ein wunderbarer Ansatz zu sagen, wie können wir damit weitermachen. Das finde ich bedauerlich. Gibt es von euch, von der Cusanus Hochschule, ich sage jetzt mal Angebote, die wir hier auch so, wir richten uns ja so ein bisschen an den Mittelstand, die wir denen zugänglich machen können, dass die Menschen, die sich dafür interessieren und nicht bei dir eingeschriebene Studenten sind, dass die davon partizipieren können, von eurem Wissen, von deinem Tun, von dem, was du machst, jetzt jenseits des Buches, was wir natürlich nochmal Economist for Future jedem empfehlen möchten.
Ja gut, das Economist for Future Buch, da geht es schon um die Frage, welche Form von Wirtschaftswissenschaft brauchen wir. Ne? Das ist jetzt für den Mittelstand vielleicht tatsächlich nicht so sonderlich spannend, die Frage. Aber das verbindet sich natürlich auch mit einem anderen zentralen Aspekt, nämlich die Frage, wofür sind Hochschulen eigentlich gut inmitten einer solchen Situation? Ne? Also inwieweit können wir durch Wissenschaft auch solche Möglichkeitsfenster auftun? Und das verweist auch auf einen paradigmatischen Wandel, muss man tatsächlich fast so groß sagen, innerhalb der Wissenschaft selbst. Ja. Also im 20. Jahrhundert haben vor allen Dingen solche Wissenschaften den Sieg davongetragen, die uns erzählt haben, was, warum, wie alles nicht mehr geht. So, und wenn wir es da hinbekommen, Wissenschaft auch als eine Möglichkeitswissenschaft zu betreiben, ja, als eine Wissenschaft, die Möglichkeiten auftun will, die helfen will, auch der Fantasie Futter zu geben, Vorstellungskraft, ne, das Träumen lernen, dazu zu befähigen, dann haben wir es natürlich mit einem Wandel innerhalb der Hochschullandschaft zu tun, wo wir mit der Cusanus Hochschule tatsächlich mitreden wollen. Deswegen wurden wir gegründet. Wir sind selbst ein akademisches Startup. Ne? Wir haben vor sechs Jahren aus der Erfahrung heraus, dass im bestehenden Hochschulsystem Veränderungen ausgesprochen träge und langsam sind, haben wir gesagt, okay, oder diejenigen, die es gegründet haben, ich habe es nicht mitgegründet, gesagt, okay, wir gründen was Eigenes. Ne? So, und dann haben wir eine eigene Hochschule gegründet mit all dem Akt, das ist ein Riesenakt mit staatlicher Anerkennung und Studiengänge, die müssten akkreditiert werden und dann muss man gucken, wie wird das finanziert und so weiter und so fort. Und mittlerweile sind wir so aus dem Gröbsten raus, so das verflixte vierte Jahr, was man so aus der Startup-Forschung kennt, haben wir auch hinter uns gelassen und auch positiv überstanden und sind jetzt in so einer Neuausrichtungsphase drin, wo wir unter anderem eben neue Studiengänge auch an den Start gebracht haben. Und einer davon, den ich leiten werde ab Oktober, der ist tatsächlich auch für den Mittelstand interessant. Also weil du fragtest, wo kann man sich informieren? Also erstmal, wir haben in der Wissenschaft so eine Marotte, wir schreiben immer Texte auf, das kann man lesen, das ist das eine. Aber das andere ist halt, kommt mit uns ins Gespräch. Ja? Wir brauchen das praktische Futter, weil sonst bleibt alle Wissenschaft substanzlos. Ne? Es muss irgendwie, wir müssen brauchen einen Gegenstand, mit dem das irgendwie geht, an dem wir arbeiten. So. Und wir haben jetzt diesen neuen Studiengang, wo es um Institutionsgestaltung geht, wo es also darum geht, Organisationen mal neu zu denken, ne? Mal zu fragen, wie können wir Veränderungen innerhalb von Organisationen auf den Weg bringen, im Wechselspiel aus der Organisation und eben dem strategischen Moment, ne, was ich vorhin beschrieben habe. Also was machen wir eigentlich und was können wir machen? Wofür wollen wir da sein? Warum soll es nicht egal sein, dass es uns gibt? Und da arbeiten wir mit Unternehmen zusammen, die entweder sagen, wir machen schon was anders und haben da trotzdem an irgendeiner Stelle hakt. So, ne? Und dann bilden wir mit Studierenden Teams, die in diese Unternehmen reingehen und zusammen mit diesen Unternehmen Befähigungsstrategien erarbeiten, um diese Probleme zu lösen. Also beispielsweise, wenn da jetzt ein Unternehmen ist und das sagt, okay, wir möchten mal gerne eine Gemeinwohlbilanz aufstellen, wir wissen aber nicht, wie das geht, dann würden diese Studierenden dort vorbeikommen, würden zusammen mit denen einen Workshop machen. Was ist eine Gemeinwohlbilanz, wofür braucht man das, wie kann man das zur Unternehmenssteuerung auch nutzen und so weiter und so fort. Und würden das dann ausarbeiten mit denen zusammen, unter natürlich Begleitung durch Professorinnen und Professoren und es dann auch umsetzen. Also wir haben einen Studiengang entwickelt, das ist tatsächlich einmalig in Deutschland, wo wir nicht sagen, erst kommt das Wissen, dann kommt das Handeln, sondern wo wir sagen, wir wissen genug. In vielerlei Hinsicht, so gerade im Nachhaltigkeitskontext, so das Wissen ist seit Jahrzehnten da, aber wir handeln nicht entsprechend. Ja. Wir drehen den Spieß jetzt mal um. Wir gehen ins Handeln und das Studium besteht dann daraus, dieses Handeln zu reflektieren, diese Erfahrungen, die da gemacht wurden, zu reflektieren, theoretisch einzuordnen und daran dann klüger zu werden, ne? Und das dann wieder mitzunehmen in die Praxis und reflektierter dort für Veränderungen zu sorgen. So. Und das ist natürlich noch eine Möglichkeit, wie man auch mit uns als Hochschule in Kontakt kommen kann. Ne? Wir können da solche Kooperationen machen, wir können spannende Workshops machen, wir können Vortragsreihen machen, wir können sowas wie hier machen. Ja. Wir können miteinander reden.
Ja, toll. Vielleicht machen wir ein Summercamp. Wir können ja diesen Sommer wahrscheinlich noch nicht so weit in Urlaub fahren. Vielleicht machen wir ein Summercamp Cusanus Hochschule als Vorbereitung darauf und reden mal über Gemeinwohlbilanzen, Gemeinwohlökonomien, mal ein bisschen tiefsinniger.
Das ist ja nur ein Beispiel
von vielen. Nur eines der Buzzwords, die gerade im Umlauf sind.
Ja,
habe ich bei dir. Aber ich finde das toll und ich meine, das ist auch so dieses Thema, alle reden von lebenslangem Lernen, ja, die Unternehmen setzen alle möglichen Formate auf, um ihre Mitarbeiter zu diesem lebenslangen Lernen zu bringen und nicht nur zu sagen, du hast Lernen und dann hast du Arbeiten, sondern das ist ein laufender Prozess, der immer wieder auch mit dieser Reflexion zu tun hat. Ich habe nur manchmal das Gefühl, bei den Hochschulen ist das noch, das ist eher bei den Unternehmen angekommen als bei den Hochschulen. Also deswegen ist es toll, dass ihr genau diesen Schritt macht. Bin bei dir. Wir haben alle wahrscheinlich kein Wissensproblem, sondern wir haben das Umsetzungsproblem, wie so in vielen Bereichen im Leben.
Ja. Gerade wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ne, müssen wir uns halt echt eines klar machen. Dieser Wandel, der kommt. Der kommt bei Design oder der kommt bei Disaster, aber der kommt. Ne? Ja. Entweder weil es knallt, oder weil wir entsprechend die Weichen gestellt haben und was geändert haben. So, und deswegen ist gerade jetzt auch die Zeit zu sagen, okay, wir sollten da was ändern. Ne? Und jetzt ist die Frage, wo soll das herkommen, dieser Wandel? Ne? Und an dieser Befähigung, wer da Interesse dran hat, ein ehrliches Interesse an sowas hat, der ist sehr willkommen, mir mal eine Mail zu schreiben oder sonst wie in Kontakt zu treten.
Ich danke dir. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weitermachen. Das ist ja oftmals so. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst im Einstieg und dann ist doch schon wieder so ein bisschen unsere Podcast-Zeit vorbei. Wie gesagt, das ist ein wunderschöner Einstieg in das Thema gewesen. Wir verlinken die ganzen Informationen zu dir, zu eurer Hochschule, zu den Programmen. Und Lars, ich freue mich sehr. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr darauf, diesen Weg auch noch mit ein bisschen zu beobachten, zu begleiten und mit dir weiter im Austausch zu bleiben.
Ja, ich danke dir. Schön war's.
Wir sind noch mal auf Sendung, denn gerade gab es ein tolles Nachgespräch mit Lars und wir haben darüber gesprochen, wie es denn so nach der Corona-Krise weitergeht und ob wir eine Chance haben, was zu ändern.
Ja, ob wir eine haben. Wir sprachen drüber, dieser Mangel an Fantasie und auch diese Unfähigkeit zu träumen, die haben wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie besonders klarsichtig vor Augen bekommen. Ne? Ganz früh in der Pandemie war diese Rhetorik im Raum, wir fahren das jetzt runter.
Du hast
recht. Was auch immer das dann war, die Wirtschaft, die Gesellschaft, keine Ahnung, was das öffentliche Leben, wir fahren es runter. So, und in der Figur, in der sprachlichen Figur des Runterfahrens steckt drin, ich fahre es hinterher wieder rauf und es ist genauso wie vorher. Also im Grunde wie so ein Rechner, ne? Wie so ein Laptop. So, ich klappe den zu und dann klappe ich ihn irgendwann wieder auf, wenn die Pandemie vorbei ist, aber es ist der gleiche Rechner mit dem gleichen Inhalt. So, ich habe am System nichts geändert, ne? Es ist das Gleiche geblieben. So. Und genau das ist dieses dieses Geschichtslose. Dieses Geschichtslose und auch diese Zukunftslosigkeit. Es ist, bleibt eigentlich immer alles das Gleiche. Und dann fahren wir es runter und dann fahren wir es hinterher wieder rauf. Anstatt jetzt zu fragen, ist dieser Rechner eigentlich der, den wir hinterher nochmal wieder rauffahren wollen? Oder ist das der Rechner, den wir den Historikerinnen und Historikern überlassen wollen und jetzt neuen gestalten?
Und weil das so schön war und dieses Bild so großartig, haben wir gerade beschlossen, dafür müssen wir jetzt nochmal ein PS machen. Das haben wir jetzt nochmal aufgenommen und entlassen euch mit diesem Bild jetzt aber wirklich. Rechner runter!
Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen.